Ja, guten Morgen euch allen, die ihr hier heute zusammengekommen seid. Wir wollen heute einige Verse aus dem Philipperbrief lesen und uns Gedanken machen. Und ich möchte noch mal bitten, dass wir dazu aufstehen und beten. Ja, Herr Jesus, danke auch, dass wir sowohl im Hören als auch im Singen doch vieles an warm gehört und gesprochen haben. Hilf uns auch jetzt auf dich zu hören, auf das, was du uns, was du jedem Einzelnen persönlich sagen möchtest. Lass uns darauf konzentriert sein, gerade auch, weil du ja das Beste mit uns vorhast. Du willst uns guten Rat geben in einer Zeit, wo es ja an Ratschlag eigentlich fehlt und wo vieles durcheinander ist. Aber du selbst, du weißt, was gut für uns ist und was das Beste ist, und das möchtest du auch für uns. Drum schenk auch das offene Herz. Wir wissen, dass du durch deinen Geist an uns arbeitest und uns verändern willst in dein Bild. Dafür danken wir dir auch von Herzen. Amen. Ja, unser Text, den wir betrachten wollen, steht ja im Philipperbrief. Wir sind schon einige Wochen jetzt in diesem Brief und lesen darin und machen uns Gedanken, was Gott uns damit sagen möchte. Philipperbrief Kapitel 2 ab Vers 19 lesen wir gleich. Und ja, interessant ist, es geht um zwei Diener Gottes, die hier vorkommen. Und da möchte ich vorab schon mal sagen, als ich die Predigt vorbereitet habe, da ist mir eines klar geworden: Wenn wir über Personen, über Menschen aus dem Wort Gottes reden, dass sie Gott dienen, oder Doulos heißt ja im Griechischen auch vielleicht Sklave sogar, dass sie also Sklaven Gottes, Sklaven des Herrn Jesus sind. Wenn man das immer von Menschen sagt, dann ist die Frage, wie kommt das oder woher kommt das, dass Menschen sich so bereit erklären, Gott zu dienen? Und ich glaube, das, was Menschen am meisten überzeugt und was ihnen am meisten hilft, was sie am meisten dazu bringt, Diener Gottes zu sein, das ist der eine große Diener im Worte Gottes, der am Anfang von diesem Kapitel auch beschrieben wird. Das ist der Herr Jesus selbst. Er ist nämlich das große, das leuchtende Vorbild für uns. Ja, in der Erziehung heißt es oft, Worte sind Zwerge, Vorbilder oder Beispiele sind Riesen. Und ich glaube, auch hier ist es so. Wenn wir gute Diener Gottes sein wollen, brauchen wir irgendwo ein Vorbild. Und das Wort Gottes oder Gott selbst macht uns klar, wer das große Vorbild ist, der Herr Jesus. Und jetzt lese ich ab Vers 5 schon mal. Ihr habt es sicherlich schon mal gelesen, aber ich will es aus dem Blick lesen. Wie ist dieser Diener Gottes, der großartige, einzigartige Diener? Da heißt es in der Bibel, und bei euch in der Gemeindebibel ist es dann die Seite 1233 ab Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, hier haben wir einen Menschen, wie die Bibel auch sagt, der zugleich Gottes Sohn, der zugleich Gott ist, Und wie ist er aufgetreten hier auf der Erde? Das eine, was mir wichtig geworden ist, als der Herr auf der Erde gelebt hat, da konnte man ihn bezeichnen als jemand mit Überzeugung. Vielfach wird ja vielleicht auch bei euch in der Arbeit oder Schule wird gesagt, ja, was so viele Menschen tun, das ist ja gar nicht echt, das ist geschauspielert, das ist ja nicht das Wirkliche. Die haben ja gar keine Überzeugung. Oder da gibt es den Begriff Gesinnungs- oder Überzeugungstäter. Und rein von dem Wort her glaube ich, der Herr Jesus, er war jemand, der Überzeugung hatte und der in diesem Sinne ein Überzeugungstäter oder ein Gesinnungstäter war. Denn wie führt uns Gottes Wort ihn vor Augen? Wie zeigt uns Gottes Wort, wie er gelebt hat? Zum einen zeigt es uns seine hohe Stellung. Er war in Gestalt Gottes, heißt es hier, äußerlich, seinem Wesen nach, äußerlich war er ein Mensch, aber seinem Wesen nach war er göttlich. Er war Gott, das heißt Gott der Sohn. Oder wie die Bibel auch sagt, er war das Wort des Lebens, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. So steht es im ersten Johannesbrief ganz am Anfang. Er war auch der Sohn des Vaters von Ewigkeit her. Und so sagt es zumindest die Elberfelder Übersetzung so schön in Sprüche 8,30, er war Schoßkind bei Gott, bei dem Vater, Tag für Tag seine Wonne und vor ihm sich ergötzend. Als Gott war er doch sicher gewohnt, dass Legionen von Engeln er gebieten konnte. Er war schließlich der Schöpfer. Er war der, durch den Gott die Welten geschaffen hat. So steht es in Hebräer 1, Vers 2. Und Psalm 33, 9 sagt, dass durch ihn alle Dinge ins Dasein gerufen worden sind. Er sprach und es war. Er gebot und es stand da. Das war diese Person, von der wir jetzt gerade gelesen haben, dass sie sich selbst entäußert hat. Es heißt hier in unserem Text, dass er das Gottgleichsein nicht als etwas Begehrenswertes betrachtet hat, also als etwas, das wert ist, geraubt zu werden. Warum nicht? Also uns fällt es, glaube ich, allen schwer, Dinge, die uns gehören, so einfach loszulassen. Ich weiß nicht, ob euch das so geht, aber wir sind ganz gern Besitzer unserer Dinge. Vielleicht ist es bei euch anders, aber das ist so in uns Menschen, glaube ich, drinnen. So. Ein schönes Beispiel war ja mal, dass ein Bruder gesagt hat, das ist nicht nur bei den Menschen so, das ist bei den Tieren auch so. Du brauchst, wie fängst du nämlich einen Affen? Du machst in eine Wand ein kleines Loch, wo gerade die Hand, der Arm von dem Affen durchpasst und auf der anderen Seite legst du ein paar Nüsse hin. So, wenn der Affe jetzt so nicht um die Mauer rum kann, um die Wand, aber er weiß, da drüben sind Nüsse, dann greift er durch das Loch, nimmt sich die Nüsse und zwar so richtig voll, die Hand ist voll. Das Problem ist, das Loch ist so klein, er kommt nicht mehr raus. So, und selbst wenn jetzt Gefahr droht, wenn jetzt ein Raubtier kommen würde, der Affe lässt nicht los. Ich weiß nicht, ob das bei Menschen auch so ist. Ja, so kannst du also, so sagt der Bruder, einen Affen fangen. Nicht loslassen. Wie war das bei dem Herrn Jesus? Weil er Gott war und Gott gleich war und das Wesen Gottes hatte, seine Natur besaß, war er bereit loszulassen. Und welche Lehre denn ist das jetzt für uns? Deswegen meine Frage, gibt es eigentlich bei uns, unter uns Menschen, eine Liebe ohne Vorbedingung? Gibt es Gnade ohne Vorleistung? Gibt es Vertrauen von der anderen Seite ohne eine vorherige Absicherung? Kennst du das in der Welt? Ich glaube nicht. Und jetzt sagst du, ja, draußen In der Welt, bei den Christen habe ich es ja schon gesehen, aber draußen in der Welt ist ja ganz klar, da ist doch Sünde. Aber lass uns mal anschauen, wie der Mensch wirklich ist, nämlich bei dem ersten Menschen. Denn da steht auch der Herr Jesus im Gegensatz dazu. Der erste Mensch, Adam, er hat es sehr wohl als etwas Gutes geachtet, als etwas Begehrenswertes, Gott gleich zu sein. Das wollte er sich nehmen. Ja? Denn wie war es denn? Der Teufel kam zu Eva und sagte, wer von diesem Baum isst, wird so sein wie Gott oder wird Gott gleich sein und erkennen Gutes und Böses. Auf wen hörten denn die ersten Menschen lieber? Auf Gott oder auf den Feind? Wir wissen, wie es passiert ist. Adam und natürlich auch seine Frau, sie haben sich vergriffen, sie haben geraubt, was ihnen nicht gehörte. Er hat im Vergleich zu dem Herrn Jesus keine Knechtsgestalt gehabt. Denn Adam war ursprünglich Diener Gottes. Er sollte den Boden bebauen und bewahren. Aber das wollte er nicht mehr. Er wollte diesen Auftrag, dieses Joch von sich wegwerfen und sich zu Gott erheben oder ihm gleich sein. Und er aß von dem Baum. Er hat sich also selbst erhöht und ist ungehorsam geworden bis zum Tod. Aber auch die Konsequenz geschah, nämlich dass er dann des Todes sterben musste, wie es Gott angekündigt hat. Und es hat sich erfüllt, was wir auch im Lukas-Evangelium, ich sage euch den Vers 14, Vers 11 lesen. Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Er hat sich selbst erhöht, er musste das Paradies verlassen und er musste als Folge seines Ungehorsams sterben. Der erste Mensch in der idealen Umgebung, so wie Gott sie geschaffen hat, er hat versagt. Also die Behauptung, es ist nur das, dass bei uns die Sünde schon da ist, stimmt so nicht. Aber das Schöne ist, was Gott uns jetzt mit dem zweiten Menschen sagen möchte. Denn der ist gekommen. Tausende von Jahren hat Gott gewartet, wenn ich es mal so menschlich sagen soll. Er hat geschaut, ist da irgendjemand bei den Menschen, der Gutes tut? Psalm 14 sagt das. Er hat sogar herniedergeschaut, ob da jemand da ist, der Gutes tut. Vielleicht einer, der da wäre und Gott sucht, aber alle waren abgewichen, allesamt waren untauglich geworden. Aber dann, von heute aus gesehen, schon circa 2000 Jahre jetzt im Rückblick, kam ein Mensch, den Gott 30 Jahre lang, darf ich es auch so sagen, beobachtet hat, angesehen hat. Und wo er in diesem Menschen nichts fand, das zu Gottes Wesen im Gegensatz gestanden hätte. Nichts, das nicht in Übereinstimmung war mit Gottes Gedanken, mit seinem Willen. Und nach 30 Jahren, also als dieser Mensch 30 Jahre alt war, da öffnet sich der Himmel und Gott sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das sagt er von dem Menschen Jesus Christus, von dem, der in Gestalt Gottes war und sich selbst zu nichts machte. Was heißt jetzt sich zu nichts machen, nichts sein? Da schreibt uns der Apostel sehr schön im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Also er wurde arm, damit der andere, nämlich uns, reich macht. Sicherlich, als er hier auf Erden war, hatte er nicht die göttliche Herrlichkeit jetzt wie im Himmel. Das ist richtig. Und auch hier war es Gnade Gottes. Denn kein Mensch kann Gottes Angesicht anschauen bei lebendigem Leib, ohne dass er vergeht. Deswegen nahm er ja gerade unsere Gestalt an, damit er so mit uns Gemeinschaft haben kann, damit wir Gott verstehen können. Er kam in Niedrigkeit und Jesaja sagt es sehr schön, er hatte keine Gestalt und keine Pracht, als wir ihn sahen. Da hatte er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Also ihr kennt so ja manche Abbildungen in den Kirchen von dem Herrn und natürlich hat er da so einen Heiligenschein drumherum. Ja. Jetzt möchte ich die Maler nicht kritisieren, aber eins bin ich sicher, als der Herr hier auf Erden war, war nicht irgendein Schein über ihm oder so äußerlich was erkennbar, dass er der Sohn Gottes ist. Ja. Das Einzige, was die Jünger hin und wieder doch erkannten, war, dass er ganz anders ist. Sie konnten später sagen, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Wir müssen allerdings dazu sagen, die Herrlichkeit war nur sichtbar für die, die an ihn glaubten. Die anderen, die hielten ihn vielleicht für einen guten Menschen, ja einen Propheten, jemand, den Gott begnadigt hat, aber sie konnten nicht erkennen, dass er der Sohn vom Vater war. Er, der selbst keine Sünde getan hat und Sünde nicht kannte, aber doch Empfindungen hatte, Gefühle hatte, so wie jeder Mensch von uns. Er war müde, er hatte Durst, Hunger und vieles andere mehr. Aber in seinem Wesen nach doch Gott war. Er hat uns gezeigt, wie Gott ist. Hat er seine Gottheit abgelegt? Nein, sondern durch dieses Äußerliche, durch dieses Verschleiern hat er uns klar gemacht, weil wir es wohl sonst nicht verstanden hätten, was das Wesen Gottes ist. Als er kam, da wäre es eigentlich normal gewesen, dass die Situation und die Menschen ganz anders reagiert hätten. Eine ganz andere Situation. Vor kurzem war doch dieses Jubiläum der englischen Königin. Jetzt war es noch nicht mal die Thronbesteigung oder sonst was, sondern es war ein Jubiläum. Und ich weiß nicht, ob Sie es in den Medien mitbekommen haben, es war also zumindest in England ein großer Rummel. Und da ist es doch ganz normal, dass viele Personen sich bewegen und der Königin alles schön herrichten, dass auch möglichst diese ganze Veranstaltung gut läuft. Und da wird es niemals so sein, dass die Königin das alles selber macht. Geht vielleicht auch gar nicht, aber ich sage, das Normale ist, die Königin feiert und ihre Untertanen richten das Fest aus. Anders kennen wir das nicht. Also gibt glaube ich, keinen König, der da selber Hand anlegt. Zu uns kam ein großer König der Könige und der Herr der Herren. Und wie hat er sich hier vorgestellt, als er auf Erden war? Das ist die Frage. Er kam, so sagt Kolosser, als der Erstgeborene der Schöpfung, als der, der den ersten Rang hat in der Schöpfung, der selbst der Schöpfer ist. Aber wie kam er zu uns? Hat er gesagt, so, jetzt müssen alle Menschen erstmal niederknien und mich anbeten? Hat er das erzwungen von den Menschen? Hätte er sicherlich tun können. Hat er nicht gemacht. Ja, es kamen einige Weise aus dem Osten, die freiwillig kamen, die vielleicht ein Stück verstanden haben, wer da geboren werden soll. Aber ansonsten, ja, einige Hirten, denen die Engel Bescheid gegeben haben. Es wäre eigentlich selbstverständlich gewesen, als der Schöpfer, dass die Engel ihm dienen, dass Könige und Herrscher kommen und sich vor ihm niederwerfen. Aber wie sagt er es so schön? Und vielleicht sogar, das wäre noch das Nächste gewesen, vielleicht sagst du, ja, das sind ja alles fremde Leute. Die kennen ihn nicht. Wie war es denn bei den Jüngern? wäre es da nicht selbstverständlich gewesen? Doch was sagt der Jesus selbst? Das sagt er in Lukas 22, Vers 27. Wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Und dann ist die Antwort eigentlich, es ist doch der zu Tisch liegende. Ich bin aber in eurer Mitte wie der Dienende. Sie nannten ihn Meister und er war in ihrer Mitte, aber nicht die Jünger dienten ihm, sondern er diente den Jüngern. Und wir wissen, es waren nicht bloß Worte von ihm, sondern bei der Gelegenheit, da nahm er Wasser, beugte seine Knie und wusch die Füße der Jünger. Das war seine Gesinnung hier auf Erden, dass er sich vollkommen für andere aufgeopfert hat und sich selbst aufgab, nicht an die eigenen Interessen dachte, nicht mal an die eigenen Rechte des Schöpfers oder als Herr der Herren, als König der Könige, sondern an die, die er liebte. Gibt es eine solche Liebe ohne irgendwelche Vorbedingungen, Gnade ohne Vorleistung, Vertrauen ohne vorherige Absicherung bei dem Herrn? Ja, da gibt es das. Und in dem Sinne sollen wir natürlich genauso Überzeugungs- oder Gesinnungstäter sein. Der Apostel Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, er ist dem Herrn nachgefolgt. Und nicht nur er, sondern noch weitere Menschen. Und von zweien wird gesprochen, dass sie ebenso wie Paulus Diener Gottes und des Herrn Jesus sind. Nämlich Timotheus und Epaphroditus. Ich möchte also nicht jetzt groß betonen, dass Paulus ein Diener des Herrn Jesus ist. Das wisst ihr schon, das habt ihr schon in den vorherigen Gottesdiensten gehört und betrachtet. Aber wie hat sich die Gnade Gottes, wie hat sich das Wesen des Herrn Jesus jetzt eingebrannt oder festgemacht in den Jüngern? Nämlich Timotheus und Epaphroditus. Beim Paulus lasse ich es weg, denn wie gesagt, das wisst ihr schon, das haben die vorherigen Predigten sicherlich behandelt. Da heißt es jetzt in Vers 19, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus Christus, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde, damit ich auch euch erquicke, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Ja, ich habe mir da das notiert und das heißt, Timotheus, er war ein Diener mit Herz, ein Diener Gottes mit Herz. Es sagt ja Paulus direkt in Vers 20, und wir wissen, er sitzt im Gefängnis in Rom und kann nicht einfach so frei rausgehen und kann nicht, wie wir es vielleicht denken würden und wie er sich es eigentlich wünscht, mal zur Gemeinde nach Philippi fahren und denen dort helfen, denn es gab dort Nöte, er wollte ihnen helfen. Das war sein Ansinnen, aber er konnte nicht, er war ja gefangen. Sein Wunsch war, sich zu freuen, wenn er hört, dass die Gemeinde in Philippi wieder zurechtkommt, dass ihnen geholfen wurde. Und deswegen schickt er nicht irgendjemand. Wir würden menschlich sagen, er schickt seine besten Leute. Später sagt Paulus mal im 2. Timotheusbrief im 1. Kapitel, dass er sich erinnert bei Timotheus an die Tränen, die Timotheus hatte und den ungeheuchelten Glauben in diesem Diener. Die Tränen dort beweisen, dass Timotheus ein Mann war mit geistlicher Tiefe, mit Mitgefühl, mit Herz und dass er wusste, wie schlecht der Zustand mancher Gemeinde war und deswegen Tränen vergoss. Aber ich glaube, gerade wegen diesem ungeheuchelten Glauben und wegen seiner Herzenshaltung war er fähig, im Gehorsam gegenüber Gott und im Vertrauen an die Kraft Gottes, sich über all das Böse auch zu erheben. Paulus beschreibt ihn etwas. Er sagt, dass er wohl jung ist an Jahren und vielleicht mag er deswegen auch etwas schüchtern gewesen sein. Im Vergleich zu Petrus ist eine ganz andere Natur. Vielleicht sagst du auch heute, Gott kann nur Leute brauchen, die von Haus aus mutig sind. So wie Petrus eben. Ja? Bei Petrus finden wir selten Furcht. Also zumindest war er immer bereit, vorne dran zu stehen. Also sagst du vielleicht heute, so jemand bin ich nicht. Man kann mich Gott nicht gebrauchen. Ich hoffe, du ziehst diese falsche Folgerung nicht. Wir wissen, dass natürlich Gott jeden gebrauchen kann, der ihm vertraut. Aber bei Timotheus war es vielleicht so, wenn die äußeren Umstände schwierig geworden sind, dass er sich gesagt hat, ich bin jung, was soll ich machen? Wie kann ich dem Bösen widerstehen? Aber zwei Dinge, die dazu Not sind, nennt der Apostel. Einmal das Herz von Timotheus und seinen Glauben, seinen ungeheuchelten. Darin zeichnete er sich aus. Und deswegen konnte Paulus ihn auch gebrauchen. Es gibt aber noch etwas weiteres, was diesen Diener auszeichnet. Vers 21 macht es deutlich. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Gibt so viele Leute, die das suchen, was Jesu Christi ist, die also selbstlos dienen, nicht den eigenen Vorteil daraus ziehen? Und noch etwas weiteres wird von diesem Diener gesagt. Da heißt es dann ab Vers 22, ihr aber wisst, dass er sich bewährt hat, denn wie ein Kind dem Vater hat er mit mir dem Evangelium gedient. Ihn hoffe ich zu senden, sobald ich erfahren habe, wie es um mich steht. Ich vertraue aber in dem Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ja, Timotheus hat nicht nur Herz, ist nicht alleine selbstlos, sondern er hat sich auch schon bewährt. Er hat sich bewährt und dem Apostel geholfen, das Evangelium voranzutragen, voranzutreiben. Er hat mit dem Apostel am Evangelium gedient. Und nochmal, wir lesen jetzt nicht von so vielen weiteren Personen, die Paulus im Gefängnis geholfen hätten oder die ihm zur Verfügung gestanden wären. Und trotzdem ist der Apostel bereit, seine beiden besten Leute wegzuschicken nach Philippi, weil dort eine Not ist, die behoben werden muss. Also wir sehen auch beim Apostel, er schaut nicht auf sich, er schaut auf die anderen. Merken wir da ein Stück weit von dem Herrn Jesus, was sich bei denen schon eingegraben hat, was bei denen schon Raum genommen hat in diesen Menschen? Aber vielleicht sagst du ja jetzt auch, Paulus, das werde ich niemals sein. So wie Paulus, das ist, habe ich auch schon gesagt, ist ja aber auch nicht das Entscheidende. Ist auch gar nicht Gottes Auftrag. Aber vielleicht sagst du sogar, oh, auch wie in Timotheus, nee, das weiß ich nicht. Und deswegen finde ich es so schön, dass die Bibel uns noch einen weiteren Jünger des Herrn nennt, der sich eingesetzt hat, von dem wir sonst nicht so viel lesen in der Bibel. Von Timotheus, habe ich schon gesagt, finden wir im 2. Timotheusbrief einiges beschrieben, aber hier haben wir einen Jünger, der uns so gut nicht vertraut sein dürfte. Er heißt Epaphroditus. Ab Vers 25 lesen wir von ihm. Und meine Frage ist auch, welche Diener braucht Gott, aber auch welche Diener braucht die Gemeinde? Über welche Mitarbeiter kann sich Gott freuen? Wenn ich das so offen frage und ihr müsstet antworten, dann kommt sicher unter anderem auch die Antwort, ja, dass die Diener treu sind. Und das stimmt auch. Eine wichtige Eigenschaft ist, dass Gottes Diener treu sind. Interessant ist, wenn wir von dem Gleichnis der anvertrauten Talente in Matthäus 25 mal uns genaueres Bild machen, dann lesen wir, wie der Herr, dieser Diener, ihr Leben oder ihr Arbeiten beurteilt. Und dann stimmt es auch, diese Antwort treu ist richtig, denn er beginnt auch so: Du bist über wenigem treu gewesen. Aber das Schöne ist, der Satz endet hier nicht. Sondern was war eigentlich die Reaktion oder was war das, was den Herr bewegt hat? Da heißt es am Ende: Gehe ein zur Freude deines Herrn. Ach so, das eine ist, das Ziel zu erreichen, treu zu sein. Das sagt sich der Diener. Wie denkt denn der Herr? Was ist denn das Motiv des Herrn? Ach so, Freude soll entstehen. Ich denke, es ist auch beim Diener dann Freude, aber die wird ja jetzt nicht behandelt, sondern gehe ein zur Freude deines Herrn. Ach so, Gott möchte sich freuen. Er möchte sich freuen über seine Jünger, über seine Diener. Und bei Epaphroditus, da finden wir, dass er sich freuen kann. Da heißt es in Vers 25: Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Also Paulus nennt ihn hier Bruder, den Bruder Epaphroditus, aber er geht weiter. Er nennt ihn sogar Mitarbeiter und Mitstreiter. Vielleicht sagst du, ja, was könnten Paulus über mich schreiben? Jetzt ist es natürlich nur fiktiv. Steht eigentlich was da, dass dieser Bruder große Gaben hatte? Wenn du weiterliest, wirst du es merken, da steht gar nichts da. Ich lese nicht von einer Geistesgabe, dass ihn irgendwas besonders gekennzeichnet hat. Also ich sage dir mal ein Beispiel, wenn du nicht verstehst, was ich meine und fragen möchte. Du kennst den Barnabas, der Paulus, nachdem er sich bekehrt hatte, in die Gemeinschaft der Jünger geführt hat. Barnabas, ein Sohn des Trostes. Also Barnabas konnte Leute gut trösten. Das war ein Kennzeichen von ihm. Vielleicht nicht das einzige, aber wenn man Barnabas sagt, muss man sagen, der kann trösten. Der kann Mutlose aufrichten, der kann Trost spenden. Ich nenne ein anderes Beispiel. Ein Jünger in Ephesus, das war Apollos. Der konnte das Alte Testament wunderbar erklären und auch die Beziehung zu Jesus aufzeigen. Und von ihm wird gesagt, er war brennend im Geist. Der konnte Leute wirklich dazu bringen, dass sie überzeugt waren von dem, was im Wort Gottes stand. Brennend im Geist. Ja, und jetzt bei Epaphroditus, was lesen wir da? Ha, jetzt müssen wir gut aufpassen. Wir müssen wissen, wie die Situation war. Paulus, er war ja im Gefängnis in Rom und die Philipper hatten davon gehört und hatten gehört, es geht ihm nicht gut, also dem Paulus. Er braucht Hilfe. Und jetzt kam die Frage in Philippi auf, ja nicht, wer löst ein Ticket und fährt mal schnell mit dem Zug nach Rom, das gab es ja damals nicht, sondern wer ist bereit, das, was wir für Paulus gesammelt haben, also diese Hilfe, zu überbringen. Also es gab nichts, Deutsche Post oder wie auch immer diese Paketversender heißen, so ging das nicht. Da muss einer persönlich das überbringen. Und wenn ich es richtig sehe, scheint mir, dass da sonst kein anderer da war. Ah, das würde man heute nennen, das war so ein Lückenbüßer. Ein Lückenfüller. War scheinbar kein anderer da. Wir lesen von keinem. So klein war die Gemeinde nicht. Eine ehrenvolle Aufgabe, jemand zu helfen, der im Gefängnis sitzt, durch den man im Glauben fortgeschritten ist. Und jetzt ist nur der Epaphroditus da. Keine Geistesgabe wird genannt. Aber er hat eine Lücke ausgefüllt. Und zwar zu einer Zeit, wo ein echtes Bedürfnis da war, also eine echte Not bei dem Apostel. Er hat sich gebrauchen lassen. Ja, der Wunsch bei den Philippern war, Paulus zu helfen. Aber es brauchte jemand, der diese Hilfeleistung überbringt. Und schön ist, später sagt Paulus auch, ich habe alles, seht mir an, wie die Hilfe dann auch angekommen ist und was sie bewirkt hat. Ich habe alles, sagt Paulus in Kapitel 4, ich habe Überfluss, ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Das ist so schön. Also er sagt quasi, schön, ihr Philipper, dass ihr mir das geschickt habt. Ich habe jetzt mehr bekommen, als ich brauche. Es ist aber nicht nur so, dass mir geholfen wurde, sondern das Ganze ist für Gott angenehm. Und dann fährt er sogar fort. Er sagt, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Christus Jesus. Also er ist schon überzeugt, dass Gott jetzt auch den Philippern helfen wird und helfen möchte natürlich und ihren Mangel ausfüllen. Aber wenn keiner bereit gewesen wäre, das zu überbringen, dann wäre das alles nicht passiert. Also so wichtig sind die Lückenbüßer auch in der Gemeinde, die Lückenfüller. Weil ohne die bleiben Lücken und Gottes Wohlgeruch kann sich nicht entwickeln. Also Epaphroditus, einer, der Lücken füllt. Und jetzt lese ich ab Vers 26. Da sehen wir noch etwas weiteres. Da heißt es, und da geht es jetzt um etwas, was den Epaphroditus innerlich bewegt hat. Da heißt es, denn er hatte nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank geworden war. Und er war auch todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit zu der anderen hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und auch ich weniger Traurigkeit habe. Nicht nur, dass dieser Bruder von Philippi nach Rom gefahren ist und die Reise unternommen hat. Nein, als er dann dort war, hat er von dem Zustand seiner Gemeinde in Philippi gehört. Und nicht nur das, ist noch etwas passiert. Wenn man für Gott arbeitet, da passieren viele Dinge. Manche, die sind erfreulich, aber manche, das sagen Außenstehende, da siehst du es mal. Hättest du nicht das gemacht und wärst du nicht in die Lücke reingesprungen, dann wärst du gar nicht krank geworden. So scheint es logisch zusammenzuhängen. Aber wie dumm ist es doch. Ja, und nicht nur krank, steht hier sogar, dass er todkrank war. Und von dieser Erkrankung hatten die Philipper wohl erfahren. Und das hat den Epaphroditus gerührt, weil er sich gesagt hat, die Geschwister machen sich Sorgen. Die denken an mich, die beten für mich. Die sind jetzt traurig geworden. Die Situation dort ist eh schon schwierig in Philippi. Jetzt kommt auch noch diese schlechte Nachricht von mir. Da lesen wir gar nicht, dass der Epaphroditus sich jetzt Gedanken macht über seine Gesundung. Nee. Und er ist sogar so krank geworden, dass er dem Tode ins Auge sehen musste. Aber, und da bin ich überzeugt, da haben Paulus und viele andere gebetet und Gott hat geholfen. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Also er ist wieder genesen, er ist wieder gesund geworden, der Epaphroditus. Und dann sagt der Apostel sogar, aber nicht nur über den Epaphroditus, sondern auch über mich, damit ich, Paulus, nicht ständig Traurigkeit habe und eine Traurigkeit, eine Versuchung, eine Schwierigkeit nach der anderen auf mich einstürzt. Und jetzt habe ich ihn, nachdem er gesund ist, umso eiliger zu euch geschickt, damit ihr ihn sehen könnt und quasi ihm Auge in Auge anschauen und sagen, ja, preis den Herrn, er ist wieder gesund, ihm geht's gut. Und da freut sich Paulus, dann ist auch die Gemeinde in Philippi wieder erfreut. Wie oft sind eigentlich Diener Gottes bekümmert, traurig, mutlos, vielleicht auch sogar ganze Gemeinden? Und es gibt doch so viele Anlässe, weswegen wir traurig sein können. Hier haben wir eines gesehen. Ein Diener Gottes, er wurde krank, ja sogar todkrank. Gott hat sich über ihn erbarmt, hat ihm wieder aufgeholfen und dadurch nicht nur den, der gesund wurde, getröstet, sondern auch die anderen, denen es ans Herz ging, dass Epaphroditus so krank war. Ja, der Apostel hat sich gefreut, die Philipper haben sich gefreut. Ich glaube, unser Dienst hat auch den Zweck, nicht nur, dass wir treu sind, sondern dass auch Freude entsteht. So wie bei dem Gleichnis mit den Verwaltern der Talente. Gehe ein zur Freude deines Herrn. Freude soll entstehen, echte, ewige Freude. Was schreibt denn der Paulus noch von ihm? Was empfiehlt er denn der Gemeinde in Philippi? Da heißt es dann in Vers 29, so nehmt ihn nun auf in dem Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod so nahe gekommen, da er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Statt. Haben wir schon ein bisschen verstanden, dass diese Diener Gottes, im konkreten Fall jetzt hier der Epaphroditus, dass sie selbstlos gedient haben, so wie unser Vorbild, der Herr Jesus? Haben wir ihre Liebe gesehen? Einer setzt sein Leben aufs Spiel, um anderen zu dienen. Und als er dann todkrank wird, lesen wir nicht mal eins davon, dass er an sich selbst denkt und dass das Wichtigste ist, dass er gesund wird, sondern dass den anderen in Philippi geholfen wird. Hat der Epaphroditus etwas in der Schule Christi gelernt? Ist er, wie wir so schön sagen, zu den Füßen seines Meisters gesessen und hat er seine Gesinnung angenommen? Das können wir von niemand anderes lernen wie von dem Herrn. Und ich fand eine schöne Beschreibung eines Bruders, wie es bei uns in der Welt oder vielleicht auch in den Gemeinden aussieht. Und der schreibt folgendermaßen: Die Welt kennt nichts von diesen Dingen und die Natur kann solche Unterweisungen nicht geben. Sie sind himmlisch, göttlich. Und möchten wir alle mehr davon kennen? Sie finden sich selten unter uns, obwohl unser Bekenntnis so hoch ist. In uns allen steckt ein nicht geringes Maß von Eigenliebe und Selbstsucht. Wie demütigend ist das und wie hässlich in Verbindung mit dem Namen Jesu. Aber wie schön ist es hier, dass eine ganze Gemeinde sich beschäftigt mit einem aus ihrer Reihe, nämlich Epaphroditus, der krank war. Und wie schön ist, dass Gott sich beschäftigt wiederum mit der Gemeinde, dass es ihr besser geht, dass ihr geholfen wird. Wir können es auch so sagen, wenn Epaphroditus sich selbst gesucht hätte, seine Sache, sein Interesse, dann wäre wohl sein Name nicht mal in der Bibel enthalten. Was hätte man denn über ihn schreiben wollen? Aber er war anders, er hatte von dem Herrn Jesus gelernt. Er dachte nicht an sich, sondern an das, was Christi, was Gottes ist. Ja, zum Schluss nochmal die Frage an uns und an mich natürlich genauso. Wollen wir Gesinnungstäter sein? Vielleicht als Lückenfüller. Aber wenn uns Gott gebrauchen kann, vielleicht als Grund, als Anlass für Freude und Trost. Nicht Freude für uns nur, ganz im Gegenteil, sondern erstmal Freude für den Herrn, Freude für die Geschwister. Und auch, so wie es der Jesus getan hat, als selbstlose Diener. Ich glaube, das haben wir verstanden, dass das nicht aus uns geht, dass uns das niemand anders lehren kann und zeigen kann wie der Herr Jesus. Dazu brauchen wir ihn und seine Gnade. Und darum bitten wir, und nur mit der können wir vorwärts gehen. Amen.